damit herzlich willkommen zur 38. Folge Trash Talk Patriots. Heute als Thema Breakout-Spieler der Offense. Ich darf begrüßen den Nickels. Hi.
Mahlzeit.
Und auch mit dabei der Frank. Grüß dich.
Moin moin, hallo.
Ja, Frank, was ist deine Definition von Breakout-Spieler?
Ja, also meine Definition muss natürlich dann unsere sein. Und wir haben ja im Vorfeld da auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Und ein Breakout-Spieler ist einer, der in diesem Jahr liefern muss, wo es ums Ganze geht, der um seinen Vertrag spielt, mehr oder weniger, um es mal so ganz kurz zu fassen.
Okay, dann würde ich gleich mal mit dem ersten Spieler aus unserer Offense beginnen, der mir sehr ins Auge sticht, und zwar ist das Nelson Agholor, der ja mittlerweile auch ganz schön viel Geld frisst. Ich glaube, es sind knapp 15 Millionen. Und dafür oder gegenübergestellt, was er ableistet, nämlich letzte Saison nur 3 Touchdowns und 473 Yards. Ja, ist das ein Mismatch sozusagen zwischen, oder das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht? Oder wie siehst du das, Nickels?
Ja, stimme ich dir absolut zu. Nelson Agholor hatte vor 2 Jahren ein Riesenjahr in Las Vegas, hat da abgeliefert und kam natürlich auch mit sehr hohen Erwartungen dann nach New England. Denen wurde er letztes Jahr nicht gerecht und jetzt entscheidet sich es natürlich in dieser Saison, ob er dann doch wieder ja, in Richtung Leistungen aus Philadelphia sich einfügt oder ob er doch wieder eine Saison haben kann, die der aus Las Vegas gleicht. Natürlich die Hoffnung eines jeden Patriots-Fans ist, dass Agholor liefert. Das ist auch die Erwartung und ganz klar muss er dieses Breakout-Year aus Patriots-Sicht haben. Er hatte es schon in Las Vegas, aber er muss es jetzt nochmal bestätigen, weil macht er das nicht, dann ist er weg. Dann wird auf keinen Fall der Vertrag verlängert. Und sollte er schon vor der Saison im Trainingscamp und in der Preseason auch nicht liefern, dann wird es auch für einen Nelson Agholor schwer. Und ich weiß, dass der Frank schon mit den Hufen scharrt und auch da was dazu hat. Deswegen gebe ich das Wort gerne jetzt direkt auch weiter. Und Frank, viel Spaß.
Ja, danke. Genau. Ich tippel schon nervös hin und her, weil für mich ist Nelson Agholor mehr als ein Breakout-Spieler. Der Breakout-Spieler hätte die Saison Zeit, um sich zu zeigen, dass er für zukünftige Aufgaben geeignet ist. Bei mir ist Nelson Agholor ein Breakout Plus, ein Breakout Camp. Er muss zeigen, dass er sein Geld wert sein kann in dieser Preseason, also bevor der 53er Roster feststehen muss. Denn, wie du, Fabi, richtig gesagt hast, er zählt gegen den Cap 14,882 Millionen irgendwas. Davon können wir aber auch noch 4,882 Millionen irgendwas uns saven, indem wir ihn cutten. Und das kann dann, wie ich in der Folge mit den News schon mal gesagt habe, auch für unseren oder für 1 bis 2 Rookies reichen, um ihren Vertrag noch zu unter Dach und Fach zu bringen, denn wir haben keinen Capspace. Und da habe ich in der davor ausgestrahlten Folge schon mal gesagt zu N'Keal Harry, der nur 1,8 Millionen gegen den Cap zählt. Wenn N'Keal Harry 3% schlechter spielt im Camp als Nelson Agholor, dann cuttet man Nelson Agholor aus meiner Sicht. Ich bin nicht Bill und der macht mit Sicherheit sowieso wieder was ganz anderes, aber mathematisch sparst du bei N'Keal Harry 1,5 oder sowas kannst so gesehen über das Dreifache sparen, wenn du Nelson Agholor rauscuttest. Von daher ist er die Definition von Camp Breakout. Kein anderer kämpft so sehr um den 53er Roster, weil er in unserem Cap Space die Nummer 3 einnimmt und als solcher muss er auch performen und abliefern. Und wenn er das nicht tut, wäre er für mich einer der ersten Streichkandidaten.
Ja, wobei ich glaube, wenn ich da kurz mal einhaken kann, er selber war ja kein Spieler, der unheimlich viele Bälle gedroppt hat im letzten Saison. Und er ist ja, Nelson Agholor, Wide Receiver mit klasse Speed, der ja auch immer diese Postrouten oder die weiten Wege gegangen ist. Und jetzt können wir uns ja auch vorstellen, oder wir wissen alle, wie viele Bomben oder lange Würfe es von Mac Jones im letzten Jahr gegeben hat. Eigentlich nicht so viel. Und deswegen finde ich, dass man ihnen so ein Stück weit auch Unrecht tut. So nach dem Motto, er verschluckt viel zu viel Geld, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass er durch das Routenlaufen, seiner langen Routen, und er damit natürlich vielleicht auch einen Safety und einen Corner bindet, der Platz eben erst frei geworden ist für Hunter Henry, für Jacoby Myers, der ja auch über 800 Yards gefangen hat. Also vielleicht ist er das Geld nicht an seinen Statistiken festzumachen, sondern an seinem Workload sozusagen.
Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass er kaum tiefe Bälle bekommen hat, was auch darin oder damit zusammenhängt, dass Mac Jones letztes Jahr natürlich aufgebaut wurde, dass lange Bälle erstmal vermieden wurden und dass wir halt so ein Safety-First-Offensive-Style hatten, so nenne ich es jetzt mal. Dennoch muss ich trotzdem auf die Zahlen zurückkommen und Nelson Agholor ist der am fünftbesten verdienste Wide Receiver der NFL. Und dann haben wir natürlich Leute wie Tyreek Hill, Devante Adams, DeAndre Hopkins oder Cooper Kupp. Wir können auch noch Leute nennen wie Stephon Diggs, AJ Brown. Ja, das sind alles Superstars und die spielen auch wie Superstars. Und Nelson Agholor muss beweisen, dass er zumindest annähernd so spielen kann wie diese Superstars dieses Jahr. Er muss nicht Zahlen liefern wie Devante Adams. Er muss auch nicht so schnell sein wie Tyreek Hill, aber er muss auf jeden Fall annähernd an diese Leistung aus Las Vegas rankommen. Und dann würde ich sagen, dass zumindest für dieses Jahr diese 14,882 Millionen halbwegs gut angelegt sind. Letztes Jahr ist vorbei, das zählt nicht mehr. Und dann kann man auch gucken, ob Nelson Agholor nächstes Jahr oder ja in der Saison 23 dann immer noch Teil der Patriots sein wird. Oder ob wir vielleicht mit Tyquan Thornton schon seinen Nachfolger haben. Aber er muss liefern. Ich traue es ihm zu. Also wer es schon einmal bewiesen hat, der kann es eigentlich auch. Aber ich bin halt doch noch relativ skeptisch.
Vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr wir N'Keal Harry zerrissen haben in der Luft. Dass er es nicht schafft, die Präsenz auf den Platz zu bringen. Und für ihn kann man dieselben schützenden Worte am Ende des Tages finden, wie jetzt für Nelson Agholor genutzt wurden. Dass halt nicht viele Bälle dahin gekommen sind, dass er vielleicht mit seinen Routen auch erst andere freigespielt hat. Also wenn das für Agholor gilt, dann gilt es auch für jeden anderen. Und dann ist er wieder im Vergleich der weiter abfällt. Vielleicht auch, weil er den Drop in der Overtime gegen die Cowboys hatte. Das sind nämlich genau solche Momente, wo ein Top 5 bezahlter Wide Receiver die Hände hinhalten muss und das Ding haben muss. Ansonsten ist er das Geld nicht wert.
Ja, klare Worte. Ein weiterer Spieler, der so ein bisschen ähnlich performt, ist ja Jonnu Smith, der Tight End hinter Hunter Henry. Letzte Saison auch knapp 300 Yards, ein Touchdown. Sind auch wiederum andere Zahlen als im Jahr davor bei Tennessee Titans, wo er 448 Yards hatte und 8 Touchdowns. Also dieser klassische Red Zone Tight End war. Wie seht ihr es bei ihm? Auch wieder so eine Spielsystemgeschichte oder ist er auch der dieses Jahr absolut abliefern muss?
Es ist definitiv eine Spielsystemgeschichte. Zuerst bei den Titans war er Tight Number One und mir fällt jetzt gerade auch kein anderer namhafter Tight End ein, der neben ihm bei den Titans da gespielt hat. Er kam letztes Jahr nach New England, hatte direkt Hunter Henry neben sich. Also wir haben wirklich dann zwei Tight Ends gehabt, die Number One Potenzial haben und klar ist natürlich, dass ein Tight End dann zurückstecken muss und in dem Fall war das Jonnu Smith, der mehr für die Blocking-Situation drin war und weniger Red-Zone-Target war. Also wenn man sich anguckt, wie viele Touchdowns zum Beispiel auch Hunter Henry in der Red-Zone gefangen hat, dann ist ganz klar, wie da die Rollenverteilung ist und dass Jonnu Smith definitiv zu kurz kommt. Und generell war unser Credo ja auch letztes Jahr in der Red-Zone, dass wir dann den Ball lieber laufen, dass wir weniger Fehler produzieren und versuchen, den Lauf durchzuziehen, Touchdowns mit Damien Harris zu machen und nicht mit den Tight Ends, die kurz nur Routen gehen. Von daher nehme ich da jetzt Jonnu Smith in Schutz. Wenngleich ich da aber auch wieder sagen muss, Jonnu verdient relativ viel Geld. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht
parat. Er ist die 4. Er ist die 4 in unserem Cap mit 13,691 Millionen. Vor ihm liegt aber noch Hunter Henry mit klaren 15 Millionen. Also er ist nur der zweitbestbezahlte Tight End bei uns im Team, allerdings der viertbestbezahlte Spieler.
Ja, aber für 4 Jahre und 50 Millionen erwartet man schon auch gewisse Zahlen bei Jonnu Smith. Also mir geht es zumindest so. Also ich habe da so ein bisschen höhere Erwartungen als das, was letztes Jahr am Ende dabei rausgekommen ist. Aber das ist halt, wie ich gerade anfangs schon sagte, ein Ding des Spielsystems. Und ich glaube, wenn Mac Jones ein bisschen öfters noch werfen darf und auch Bill sein geliebtes Two-Tight-End-Set wieder ein bisschen mehr hochfährt, dass Jonnu Smith dann auch wieder deutlich mehr liefert. Ich bin weit weg davon, Smith mit Aguilar zu vergleichen, gerade was die Ausgangssituation betrifft im Trainingscamp oder in der Preseason. Also Smith ist da für mich ganz weit weg auch von einem Trade-Kandidat. Aber ich erwarte von ihm, dass er ja auch ein bisschen ausbricht, also auch ein bisschen mehr Breakout hat, bisschen mehr Input, gerade auch was das Scoreboard betrifft. Und ja, ich gebe das Wort sehr gerne weiter.
Ja, da könnte ich direkt einsteigen. Also auch da, Jonnu Smith hat bei mir nicht zwingend den Status Breakout, weil es einzig und allein daran liegt, wie er eingesetzt wird. Natürlich, wenn man das Jahr vergleicht, 2020 bei den Titans mit 8 Touchdowns und 2021 bei den Patriots mit 1 Touchdown, dann hört sich das erstmal nach einer großen Verschlechterung an. Er hat aber auch anstatt 65 Targets nur 45 Targets gekriegt. Ja, er hat 4 fallen lassen und bei den Titans nur 3. Das ist etwas höher. Aber seine Percentage ist von 63,1% auf 62,2% gesunken. Und wenn man diesen Wert vergleicht, dann spielt er auf einem ähnlichen Niveau, was Fangen angeht, wie er es bei den Titans gemacht hat. Dass die Goal-Line-Situationen mehr oder weniger ausschließlich über Damien Harris gegangen sind und der überdurchschnittlich viele Touchdowns mit 15 hatte, steht auf einem anderen Blatt Papier. Dass Hunter Henry mehr Touchdowns hat, weil er mehr angespielt wurde, kommt dazu. Und an dem Punkt, ich habe halt nur 100% meiner Würfe und die muss ich anbringen. Und wenn ich die so verteilt habe, dass nur noch dieser kleine Prozentsatz von 45 Targets überbleibt für Jonnu Smith und ich ihn in der Regel als Blocking Tight End mit einsetze, dann darf ich mich nicht wundern, dass er hinterher nur noch einen Touchdown gefangen hat und nicht wie in der Titans-Saison 8, wo er die Goal-Line-Option Nummer 2 nach Derrick Henry war, wenn die nicht gelaufen sind. Das heißt, alles Kurze, was geworfen wurde, ging immer auf Jonnu Smith oder sehr häufig auf Jonnu Smith. Und von daher hat er mich in seiner ersten Saison nicht enttäuscht. Und wenn er ähnliche Zahlen liefert, weil er ähnlich eingesetzt wird, ist er für mich weiterhin ein wertiger Spieler in diesem System.
Aber zu teuer, oder?
Ja, aber dann musst du, wenn du sie einsetzt nach ihrem Verdienst, dann muss er halt vor Kendrick Bourne, vor Jacoby Myers und allen anderen Wide Receivern, Devante Parker, eben die Würfe kriegen, die er auffangen kann. Und da wir die verteilen, kann man das nicht gegeneinander aufrechnen. Also wir wollten halt dieses Double Tight End Monster und das haben wir bekommen. Und wir setzen sie aber nicht gleich ein, sondern überdurchschnittlich häufig auf Hunter Henry. Und da weiß ich nicht, ob es der Fehler von Jonnu Smith ist oder ob es situativ halt durch seine Präsenz eben diese Rollenverteilung gibt.
Ja, ich denke, das ist doch ein gutes Schlusswort zu Jonnu Smith. Ich würde gerne nochmal einen anderen oder einen weiteren Spieler in den Ring werfen, wo ich die Verpflichtung im Nachhinein betrachtet nicht ganz so positiv sehe. Die Rede ist von Ty Montgomery. Ja, Frank, ich kenne deine Argumentationsketten mit Four-Headed, Five-Headed Monster. Aber wenn ich mir mal seine Stats angucke in den letzten Jahren, Rushing in den letzten 5 Jahren nie über 110 Yards Rushing. Und auch im Receiving-Bereich sieht es genauso mau aus. Die letzten 4 Jahre nie über 100 Yards Receiving. Jetzt kann man natürlich sagen, ist Ty Montgomery auch so ein Hybridspieler, der auch im Return-Game eine Rolle spielt. Aber wenn du Leute wie Tyquan Thornton und Marcus Jones gedraftet hast und ja auch Spieler wie Kai Dagger oder auch Aguilar, die ja auch im Return-Game auch mal gestellt werden könnten, beziehungsweise beim Return-Game gibt es immer flachsige, flipsige Cornerbacks und Defensive Backs, die das auswählen können. Von daher ist er für mich auch ein Kandidat, der, wie du gesagt hast vorhin bei Nelson Aguilar, der im Camp schon ordentlich abliefern muss, ein ordentliches Vertrauensverhältnis zu Mac Jones aufbauen muss, damit er überhaupt neben James White übrigens auch noch da seine Rolle bekommt. Also für mich ist es ein Spieler, der auch tendenziell gecuttet werden kann.
Ja, sehe ich ähnlich. Ne? Also mal davon abgesehen, dass, ich sag mal, außer Mac Jones und Matthew Judon und vielleicht Hunter Henry und Jonnu Smith für mich mehr oder weniger jeder gecuttet werden könnte, etwas übertrieben dargestellt, ist Ty Montgomery mit Sicherheit auch auf dieser Roster-Bubble. Er muss gucken, dass er seine Lücke findet, wo er in Kombination Running Back, Wide Receiver, also Duo Threat, performen kann. Das ist ja sein Wert, dass wenn er auf dem Feld steht, egal wo er auf dem Feld steht, es für den Gegner schwieriger macht, die Offense zu lesen, ob jetzt Lauf oder Pass kommt. Und das ist seine große Stärke. Und da ist die Frage, wie sehr bauen wir da drauf? Wie sehr können das andere auch? Ich sehe ihn in erster Linie als Running Back, der als Catching Back fungieren kann und somit als Wide Receiver eingesetzt wird. Und nicht als Wide Receiver, der auch Running Back spielen kann. Ich habe, glaube ich, neulich schon mal in irgendeinem Format gesagt, Ty Montgomery war Cordarrelle Patterson, bevor Cordarrelle Patterson wurde. und das könnte ich in dieser Form wiederholen, dass er halt dieses Hybride mit sich bringt. Und wenn wir sagen, im Wide Receiver Core gibt es genügend Leute, die besser sind als Ty Montgomery, und bei uns im Running Back Core gibt es genügend Leute, die besser sind als Ty Montgomery, dann wird er keine Chance auf den Kader haben. Sondern man muss seinen Wert als Zwitter auf diesen Positionen sehen, der die Defense vor Kopfschmerzen stellt oder ihnen Kopfschmerzen bereitet, als was er denn nun auf dem Feld steht. Und nur dann kann er attraktiv werden für eine Offense, für unsere Offense, aus meiner Sicht.
Ja, ich schließe mich da an und will dir auch gar nicht großartig widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass Ty Montgomery vorsorglich geholt wurde als Ersatz für James White, weil kein Mensch weiß oder kein Mensch wusste, wird James White nochmal fit? Kann er die Leistung abrufen, die er vor seiner Verletzung all die Jahre abgerufen hat, oder nicht? Weil James White ist genau dieser Spielertyp Ty Montgomery. Und ich glaube, dass einfach mit Weitsicht Montgomery geholt wurde, welcher auch im Special Team spielen kann. Ich erwarte von Ty Montgomery gar kein Breakout. Da geht es mir so, wie es Frank bei Jonnu Smith geht. Ich habe generell gar keine Erwartungen an Ty Montgomery, was jetzt überhaupt nicht böse gemeint ist, weil ich glaube auch, dass er den Roster-Cut nicht überleben wird. Ne? Also vielleicht ja, straft mich Ty Montgomery oder eher gesagt Bill Belichick da eines Besseren. Aber Ty Montgomery zu entlassen wäre jetzt auch nicht tragisch. Also es würde einen Dead Cap hinterlassen von $300,000. Für uns hier jeden wäre das natürlich eine schöne Summe, aber in der NFL ist das ja nicht wirklich viel. Also ich sehe Special Team für Ty Montgomery. Ansonsten glaube ich nicht, erst recht nicht, nachdem wir so viele Running Backs im Roster haben, dass er ja im 53-Mann-Kader zumindest im offensiven Teil der Mannschaft eine Chance hat.
Bleib mal gleich am Mike. Du hattest im Pre-Talk gesagt, Devante Parker, der Wide Receiver, wäre auch ein Kandidat, wo du sagst, da hast du eine gewisse Erwartungshaltung. Was genau meinst du damit?
Ja, richtig. Ich habe mir Devante Parker noch als Name rausgesucht, ganz einfach, weil ich eine gewisse weil ich eine gewisse Erwartungshaltung habe. Und zwar, ich hatte Damals, als wir die News gedroppt haben, beziehungsweise den Podcast aufgenommen haben und über Parker geredet haben, hatte ich ja schon mal gesagt, ah, ich weiß nicht, Parker immer so ein Wide Receiver gewesen, selbst als er Number One Wide Receiver war bei den Dolphins, der ja solide war. Also in Schulnote war er vielleicht eine 3 plus. Und ich erwarte einfach von einem Veteran wie Devonta Parker, der jetzt schon seit, ich glaube, 6, 7 Jahren in der Liga ist, dass er abliefert. Er hatte letztes Jahr gerade mal 515 Yards, davor knapp 800. Und 2019 war seine Breakout-Season bei den Dolphins mit 1200 Yards. Seine Touchdown-Produktion ist auch runtergegangen auf letztes Jahr nur noch 2 Touchdowns. Und ich glaube einfach, oder ich erhoffe mir, dass Devante Parker ganz schnell in das System bei den Patriots reinfindet. Was man so im Trainingscamp sieht, in Social Media, das sieht ganz gut aus. Aber ich glaube, dass Parker jemand ist, der muss liefern, um nicht irgendwie als nächster Mohamed Sanu zu gelten, weil darauf habe ich wirklich gar keinen Bock.
Naja, mit 12,3 Millionen Salary Cap auf 2 Jahren ist es eigentlich ein Schnäppchen. 6 Millionen pro Jahr. Seine Klasse. Frank, was ist deine Erwartungshaltung an ihn?
Ja, bei mir ist es auch Breakout Health, also Gesundheit. Ne? Damit steht und fällt diese Verpflichtung. Er konnte in den letzten beiden Jahren oder in den letzten 4 Jahren nur ein Jahr mehr oder weniger gesund bleiben, nämlich 2019 mit seinen 14 Spielen. Erklärt auch so ein bisschen, warum im letzten Jahr nur 515 Yards zu Buche stehen. Das nämlich verteilt auf 8 Spiele. Im Gegensatz zu 2019, wo er seine 1200-Yard-Saison hatte, wo er natürlich in 14 Spielen gespielt hat. Wenn ich ja fast das Doppelte an Spielen habe, ist es auch klar, dass bei gleicher Leistung die doppelte Yardzahl fast rauskommt. Also ein bisschen hinkt das Ganze, ne? Das ist alles mathematisch schön gedacht, aber bei ihm geht es vor allem darum, dass er gesund in die Saison kommt und dass er gesund bleibt. Und das ist auch der Grund, warum er ja so gesehen ein bisschen weniger Geld nur kriegt, weil er sich beweisen muss. Das heißt, für ihn ist es auf jeden Fall ein Breakout-Year, weil er muss beweisen, dass 2019 kein Eintagsfliegenjahr war.
Okay, dann bleib du auch gleich mal am Mike. Du hattest im Pre-Talk noch den Namen Trent Brown aufs Board gelegt, obwohl Trent Brown ja bei uns eine erfolgreiche Saison oder erfolgreiche Seasons hatte und eigentlich sein Mann schon gestanden hat. Warum hast du ihn noch auf dem Zettel?
Ja, also ich sag mal, selbe Kerbe, seine Gesundheit. Das heißt, er muss zeigen, dass er in der NFL eine ganze Saison gesund bleiben kann, so wie er uns auf Left Tackle mit den Super Bowl geholt hat, als er dort dementsprechend performt hat. Wir haben ja in den letzten News schon die Trade-Gerüchte mal angesprochen um Isaiah Wynn, um den Switch zurück auf Left Tackle von Trent Brown. Und dass Isaiah Wynn eher Right Tackle spielt. Und Left Tackle ist in dem Fall für einen Rechtsarm die Blind Side, das heißt die wichtigste Position in der O-Line. Und da braucht er ein Breakout, dass er dort die Leistung zeigen kann, die uns mal zum Super Bowl geführt hat. Das heißt, es ist ein Re-Breakout aus meiner Sicht. Denn ansonsten hat er auch nur einen 2-Jahres-Vertrag, der einigermaßen stark incentive-driven ist. Und wenn er in diesem Jahr nicht performen kann oder nur solide performt wie im letzten Jahr, wo auch, ich müsste jetzt kurz nachgucken, wie viele Spiele er dann gemacht hat. Das war ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme damit verbunden. Und wenn das wieder nur rumkommt, könnte ich mir vorstellen, dass man neue Wege gehen will und er auch ein Cutting-Kandidat sein könnte. Ne? Also immer mit dem Blick darauf, dass es jetzt nicht völlig mies ist, ne? Nicht, dass man mich oder uns falsch versteht. Es liegt mir nichts daran, auf ihm rumzuhacken oder so. Aber er hat die Chance, mehr oder weniger eine Franchise-Leistung abzuliefern und den Spot Left Tackle über dieses Jahr hinaus dicht zu machen, dass wir dort sagen, wir haben unseren Spieler auf dieser Position. Dafür muss er aber überdurchschnittlich performen und ein Re-Breakout bringen, aus meiner Sicht.
Ja, Trent Brown ist so ein klassischer Achterbahnfahrer, finde ich, in der NFL. Also der kam damals im Draft, gerade in der 7. Runde zu den 49ers. Trotz Starting Qualities, also er galt damals als Starter, hatte aber irgendwie Gewichtsprobleme, was bei O-Linern auch immer blöd ist. Ja, hat bei den 49ers nicht so richtig Halt gefunden. Von Miller sagte damals trotzdem, dass Trent Brown einer seiner härtesten Gegner war in der O-Line. Ja, kam dann zu uns. Wir haben den geholt per Trade im ersten Stint bei den Patriots quasi und wurde da ja auch Left Tackle als Starter. Super Bowl geholt, richtig geile Saison abgeliefert. Ja, und dann ist er dem Geld nachgegangen und hat dann bei den Raiders unterschrieben. War, glaube ich, sogar kurze Zeit bestverdienster Left Tackle der Liga. Aber ist daran auch völlig zerbrochen, kam da gar nicht zurecht. Hat er ja auch nach seinem Engagement bei den Raiders gesagt, dass er Probleme hatte, sich da wirklich zurechtzufinden. Hatte auch wieder Verletzungsprobleme. Und ja, das zieht sich durch die ganze Saison. Von daher kann ich das, was Frank jetzt gesagt hatte, auch nur unterstreichen. Er muss diese Achterbahn, ja, die muss er breaken. Und er muss vor allem gesund bleiben. Und wie Frank auch sagte, niemand will auf ihm rumhacken, ganz und gar nicht. Wir sehen es sogar eher anders, dass er wirklich ein Franchise-Player, ein Franchise-Left-Tackle werden kann. Und mit der Hoffnung würde ich sagen, gehen wir auch in die neue Saison. Und ich bin mir auch sicher, dass Trent Brown zumindest ein Jahr auf jeden Fall bei uns sein wird. Und nächstes Jahr im Februar setzt man sich dann hin und guckt, wie die Saison gelaufen ist. Und dann hoffen wir mal, dass er ja 14, 15 Spiele gemacht hat.
Genau, vielleicht nochmal da zur Ergänzung. Also 2018 in unserer Super Bowl-Saison als Left Tackle 16 von 16 Spiele gestartet und gespielt. Dann ist er ja zu den Raiders, dort nur noch 2019 in 11 Spielen, 2020 in 5 Spielen und zurück zu uns gekommen, wo er im letzten Jahr 9 von 17 Spielen spielen konnte. Also etwas mehr als die Hälfte und das reicht nicht. Ich glaube, wenn er in diesem Jahr nochmal nur die Hälfte der Spiele zur Verfügung steht, wird man genau hingucken, ob man das nochmal im nächsten Jahr so macht, beziehungsweise ob man ihn auf dieser Position als Starter halt dementsprechend plant. So wie wir ihn gerade, also er ist unser Nummer 1 O-Liner mehr oder weniger. Also er kann Left Tackle und Right Tackle, wir probieren ihn jetzt auf Left Tackle. Ob das vielleicht, keine Ahnung, weil er ja auch, ich sag mal, in Oakland bzw. Las Vegas, also bei den Raiders die 2 Jahre auf Right Tackle gespielt hat, letztes Jahr bei uns auch auf Right Tackle. In allen 3 Jahren auf Right Tackle konnte er nicht gesund bleiben. Vielleicht ist es eine Seite, die anfälliger ist. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wenn von links der Druck kommt, dass die rechte Seite stärker belastet ist, beziehungsweise wenn der Druck von rechts kommt, dass die linke Seite mehr belastet ist und er Probleme mit der linken Seite hat und deswegen auf Left Tackle besser aufgehoben ist, weil dort die rechte Seite mehr belastet wird. Aber dafür bin ich kein O-Liner. Da müsste man Spezialisten fragen, wo der Druck auf welchem Körperteil liegt. Insgesamt liegt er wahrscheinlich auf dem ganzen Körper und ist sowieso halbtot nach so einem Spiel mit 380 Pfund, also amerikanischen Pfund. Und da muss man gucken, ob man ihn, oder man hat, glaube ich, die Hoffnung, dass er auf Left Tackle zu der Form zurückfindet, zu der Gesundheit zurückfindet, dass er einfach jedes Spiel starten kann. Weil das gibt dann auch Sicherheit und das gibt dann auch eine gute Saison.
Ja, liebe Community, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das sind unsere Breakout-Spieler der Patriots in der Offense. In Kürze folgt dann eine Folge zu der Defense. Und ja, dann bleibt es mir nur übrig, die Herrschaften hier zu verabschieden. Lieber Frank, lieber Nickels, macht's gut.
Ja, tschüss.
Ciao.